Liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche haben wir Parashat Emor. Parashat Emor ist einer der meistgelesenen Parashiot, also, oder beinhaltet einer der meistgelesenen Texten. Nicht der meistgelesene Text, aber einer der, weil mehrmals im Jahr ein Stück aus Parashat Emor vorgetragen wird, nämlich Parashat HaMoadim, der Abschnitt mit den Festen. Der am meisten vorgetragene Text der Torah ist Parashat Pinchas. Daraus lesen wir immer einen Ausschnitt zum Maftir an besonderen Tagen, also Rosh Chodesh und Feiertag. Parashat Pinchas bezieht sich auf den Musaf-Opferdienst, die Zusatzopfer, die im Bet HaMikdash an diesen Tagen gebracht wurden. Parashat Emor hat auch Feiertage, aber sie sind aus einer anderen Perspektive geschrieben. Was wird dann in Parashat Emor tont? Nicht Korbanot Musaf, die eine gewisse Ähnlichkeit aufzeigen, ja, von allen Festen haben, die sind einander ein bisschen ähnlich, sondern wir betonen die Dinge, die außergewöhnlich sind, zu jedem Fest außergewöhnlich. Zum Beispiel, dass wir zu Sukkot in der Sukkah sitzen, dass wir die Arba Minim nehmen, dass man zu Pesach ein Pesach, also den Tag des Pesach-Opfers hat, Erev Pesach, dass man zu Pesach Matzot isst, wobei das mehrmals in der Tora steht, dass man Sfirat HaOmer zählt, dass man zum ersten Tishrei, also zu Rosh Hashanah, den Shofar bläst, dass man zu Yom Kippur fastet, also alle Besonderheiten der Feiertagen sind hier aufgelistet. Bei insbesondere zwei Tagen werden Aspekte des Tempeldienstes dort gelehrt, nämlich am ersten Tag von Sfirat HaOmer und am 50. Tag, also am Tag nach der Vollendung von Sfirat HaOmer, Shavuot. Und da werden nicht die Musafim betont, sondern die Sonderopfer. Am Anfang von Sfirat HaOmer wird ein Gerstenopfer gebracht, dann zählen wir ab jenem Tag oder ab dem Vorabend 49 Tagen. Und am 50. Tag gibt es ein Weizenopfer. Und mit dem Gerstenopfer erlaubt man den Konsum von neuen Getreide für den privaten Gebrauch und mit dem Weizenopfer für die Opfer. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung jenes Abschnittes. Und ich möchte, genau wie wir das schon einmal gemacht haben, oder diesmal in einer anderen Hinsicht, das vorschlagen, dass wir uns mit Sfirat HaOmer beschäftigen. Und zwar nicht mit Sfirat HaOmer qua Sfirat HaOmer, sondern mit Sfirat HaOmer als Beispiel oder Vorbild von einem Phänomen. Also hier ist die Frage. Haben Frauen die Pflicht, um Omer zu zählen, ja oder nein? Ich sehe schon jemanden mit dem Kopf schütteln und sage nein, und das stimmt auch. Der Konsens ist, dass Frauen keine Pflicht haben, Omer zu zählen. Das ist der halachische Konsens. Allerdings, interessanterweise, ist das nicht die einzige Meinung. Es gibt eine sehr überraschende Meinung, die viele Autoren dann beschäftigt und das ist, beschäftigt ist nicht einmal das richtige Wort. Die staunen einfach. Ramban, ja. Rabbi Moshe ben Nachman sagt, dass Frauen verpflichtet sind, Omer zu zählen. Und zwar behauptet er, was ist jetzt entscheidend, ob Frauen ja oder nicht Sfirat HaOmer zählen sollen? Ob es eine sogenannte Mitzvat Aseh Sheazman Gerama ist. Ob das eine Pflicht ist, die zeitgebunden ist. Ja, auf den ersten Blick ist Sfirat HaOmer zeitgebunden. Erstaunlicherweise sagt Ramban, oder wird das jetzt wenigstens so zitiert, dass es keine Mitzvah des Sheazman Gerama ist. Da staunt man. Wieso? Es ist ja ausgerechnet zeitgebunden. Es fängt mit einem bestimmten Tag im Kalender an und es dauert bis zur Vollendung von diesen 49 Tagen. Und dann kommt Shavuot. Und verschiedene Schriftsteller haben versucht, ihre eigenen Theorien anzubieten, weshalb Ramban der Meinung ist, dass das keine Mitzvah des Sheazman Gerama ist. Und interessant ist, da gibt es eine ganze Skala, weil das so viele Menschen da gestaunt haben, gibt es eine ganze Skala und es geht von Es ist keine Mitzvat Aseh, Shazman, Gerama, weil, naja, man sucht dann eine Ausrede, warum. Bis zu, nein, der Text ist falsch, man muss ihn anpassen, das ist eine Kürzel und da ist ein Fehler aufgetreten. Es ist nicht Mitzvat Aseh, Shazman, Gerama, sondern Mitzvat Avodah oder Seder Avodah. Also um zu sagen, es hat nichts mit dem Konzept von Mitzvat Aseh, Shazman, Gerama zu tun. Das wurde auch vorgeschlagen. Und ganz interessant ist, dass wir heute mehr Bücher haben, mehr Texte der Vergangenheit, als unsere Vorgänger vor 100 und 200 Jahren. Geschweige es von mehr als das. Und eine Erklärung, die angeboten wurde, ist, dass Ramban der Meinung ist, dass es keine Mitzvat Aseh, Shazman, Gerama ist. Warum? Weil nicht das Omer-Zählen ist von der Zeit, mit der Zeit gebunden. Omer-Zählen ist mit dem Omer-Opfer verbunden. Und das ist es, das Opfer, das mit der Zeit verbunden ist. Wenn wir das Opfer bringen, dann entsteht eine Pflicht zu zählen. Das führt uns zurück zu einem Thema letztes Mal, wenn wir uns mit Sfirat HaOmer auseinandergesetzt haben, ob heutzutage das Omer-Zählen eine Torah-Pflicht ist oder eine rabbinische Pflicht. Ja? Ist das Omer-Zählen eigentlich nur eine Torah-Pflicht, wenn wir die Opfer bringen? Oder ist das Omerzählen immer eine Torahpflicht? Wenn das Omerzählen immer eine Torahpflicht ist, dann ist es deutlich nicht mit dem Opfer verbunden. Denn das Opfer wird heutzutage nicht gebracht und wir zählen trotzdem Sphäre. Also wenn wir heute eine Torahpflicht erfüllen, dann kann es nicht sein, dass das mit dem Opfer verbunden ist, das wir ja nicht gebracht haben. Sollten wir aber der Meinung sein, dass es eine rabbinische Pflicht ist heutzutage, dann kann man wohl verstehen, warum ist es heute rabbinisch, weil wir eben das Opfer nicht bringen. Es ist also mit dem Opfer verbunden. Und dann können wir spekulieren, ob unter solchen Umständen das noch immer als Mitzvat Aseh Shazman Gerama zählt. Was ich gerade jetzt beschrieben habe, ist eine allgemeine Auseinandersetzung mit der Frage, was es heißt, dass etwas von der Zeit verursacht wird. Was für Folgen hat diese Auseinandersetzung oder was für Parallele hat diese Auseinandersetzung? Das ist eine tolle Frage. Welche Mitzvot kennen wir, die zeitgebunden sind? Es gibt die traditionelle sieben, ja, das heißt Schma morgens und abends, Tzitzit tragen, Tfilin tragen, Tzitzit tragt man ja nur tagsüber, beziehungsweise nur für Kleider, die tagsüber getragen werden, Tfilin trägt man nicht Shabbat und Yom Tov und Sfirat Omer wird normalerweise dabei gezählt. Und also es gibt eine kurze Liste und Tkiat Shofar zum Beispiel, ja, ist auch zeitgebunden, Sukkah ist zeitgebunden, Arba Minim, da habe ich schon, was habe ich jetzt aufgezählt? Ich glaube, ich habe gerade alle sieben aufgezählt. Aber es gibt möglicherweise andere Mitzvot. Also dass Sfirat HaOmer umstritten ist, haben wir schon gesehen. Es gibt möglicherweise auch andere Mitzvot, die zeitgebunden sind. Können wir solche Mitzvot finden? Das ist die große Frage. Und dann können wir uns damit ein ganz klein bisschen halachisch auseinandersetzen. Übrigens, ich möchte jetzt betonen, wir werden auch in diesem Shiur einige konkrete halachische Anweisungen finden können. Aber hauptsächlich geht es hier um das Begriff Mitzvat Aseh Shazman Gerama vielleicht besser zu verstehen. Also was für möglichen andere Mitzvot haben wir? Naja, einige von uns hier sind in einer WhatsApp-Gruppe, die versucht, um Dafayomi mitzufolgen, also jeden Tag eine Doppelseite Talmud. Und da haben wir vor nicht so lange den Abschnitt Shkalim vollendet. Und im Abschnitt Shkalim lernen wir, dass die Pflicht, um den halben Shekel, den jährlichen halben Shekel der Tempelkasse, also der Betamigdash-Kasse zu spenden, dass diese Pflicht eine Pflicht für Männer und nicht für Frauen ist. Also dann ist die Frage, also eine Pflicht. Dann ist die Frage, aus welchem Grund? Und eine Möglichkeit könnte sein, weil es eine Mitzvat Aseh Shazman Gerama ist. Wieso ist das Shazman Gerama? Wie wird das von der Zeit verursacht? Die Antwort ist, dass man jährlich mit dem ersten Nisan ein neues Budgetjahr eröffnet hat. Und man hatte eine großartige Einstellung, die ich mir in mehr jüdischen Gemeinden wünsche, insbesondere bezüglich der Rabbinatskassen. Nämlich, es war so, am ersten Nissan musste man zwingend vom neuen Budget die Ausgaben, die also die Korbanot, die öffentliche Korbanot zahlen. Und damit wurde der Teil, der noch nicht aufgenutzt wurde, frei, um auszugeben, nicht um das generelle Budget zu speisen. Nicht, dass man es wegnimmt von guten Taten, sondern man hat es dann ausgegeben, um noch mehr guten Dingen zu tun. Es wurde dann weniger kurdisch und es hieß Shiure Mitzvah, was übrig geblieben ist, nachdem dass man die Mitzvah erfüllt hat. Und das hatte einen lockereren Status und mit dem konnte man eine Menge andere Dinge bezahlen. Einfach eine tolle Idee. Ja? Wenn Geld übrig bleibt am Ende, dann es muss nicht mehr, wir müssen nicht alle unseren Vierfalten, um einfach das Geld auszugeben, weil sonst ja wir es sowieso nicht zurückkriegen, sondern man kann es echt für Projekte nutzen. Eine interessante Idee für jüdische Institutionen. Und deshalb gibt es eine Pflicht, diese Kasse jährlich zu speisen, damit es am 1. Nissan Geld hat. Also möglicherweise mit Zwat Aseshes Man Grama. Ein anderes Beispiel, sagen wir mal die Mitzvah von Bikurim. Die Erstlingsfrüchte. Die Erstlingsfrüchte der sieben Arten, mit welchen Israel gesegnet wurde. Zu Tempelzeiten hat man den ersten Ertrag, der gewachsen ist, als es noch klein war, mit einem roten Faden umgebunden, damit man es ein paar Wochen später noch zurückfinden kann. Das waren die ersten Früchte, die angefangen haben zu wachsen. Diese bringe ich jetzt als Opfer vor Gott. Und man hat diese nicht auf dem Altar, nicht auf dem Misbach geopfert, sondern den Kohanim gegeben, die es unter Berücksichtigung der üblichen Tahara-Regeln dann essen sollten. Also hier auch haben wir etwas, das nur in einem Teil des Jahres gilt. Im Winter zum Beispiel, Spätwinter bringt man keine Bikurim. Und dennoch ist die Sache nicht eindeutig. Es ist nicht eindeutig. Warum? Weil man zu diesen zwei Mitzvot zum Beispiel, ja, es gibt noch viele andere, aber ich habe diese zwei jetzt ausgewählt, zu diesen zwei Mitzvot kann man auch Gegenargumente geben, dass sie nicht Mitzvot Aseshes Man Grama sind. Bei Machzit HaShekel insbesondere gibt es zum Beispiel das Argument, es heißt, Kol HaOver HaLapkudim, wer muss Machzit HaShekel geben? Die zwingend in der Heereszahlung aufgezählt werden. In anderen Worten, Männer ab 20. Kol HaOver HaLapkudim. Frauen sind nicht Overot HaLapkudim. Und deshalb haben sie die Pflicht nicht. Sonst, vielleicht ist es keine Mitzvah Aseshes Man Grama, also aber warum nicht? Weil wiederum das gleiche Argument, wie wir früher gesehen haben. Trotzdem, ich habe bezüglich des Ramban habe ich gesagt, wir haben ältere Schriften entdeckt, insbesondere vom Maharam Khaliwa, der von seinem Vater bringt, der das vom Ramban hat. Also wir gehen jetzt ein paar hundert Jahre zurück, näher zu Ramban, dass Ramban das gesagt hatte, also nicht wie vorgeschlagen wurde, dass der Text falsch ist, der Text ist genau richtig, sondern Ramban war der Meinung, dass es nicht von der Zeit verursacht wird, dass wir das Sfirat HaOmer erzählen müssen, sondern es wird vom Opfer verursacht. Das ist genau, was wir dann in einem Werk, den wir heute kennen, den wir vor 100, 200 Jahren nicht hatten, dort können wir sehen, dass das die Meinung des Rambans war. Dieselbe Logik können wir anwenden, um zu sagen, dass Machzit HaShekel nicht vom ersten Nissan verursacht wird, sondern wir haben die Mitzvah, um jährlich die Tempelkasse, oder wenn wir aufgerufen werden, um die Tempelkasse zu speisen. Und das geschieht halt am ersten Nissan, also für den ersten Nissan, weil im ersten Nissan es ein Gesetz im Tempel gibt, dass man die neue Kasse eröffnet. Aber die Mitzvah von Machzit HaShekel selbst, die kann ich ja irgendwann im Jahr erfüllen. Und das ist auch die Halacha, das haben wir auch in Masechet Shkalim, die wir dafür mitgemacht haben, auch gelernt. Wenn jemand nicht rechtzeitig Machzit HaShekel gezahlt hat, dann kann er auch nachher zahlen. Er kann es noch einige Zeit nachholen. Also es gibt eine natürlich irgendwann sind wir zu spät, dann haben wir nur noch Shiure Mitzvah. Es ist nicht mehr die Zeit, dass man Machzit HaShekel vom letzten Jahr aussondern kann. Aber im Grunde genommen kann man, wenn man die Mitzvah noch nicht erfüllt hat, auch später erfüllen. Das gleiche Argument, ja, lässt sich auch bezüglich Bikurim geben. Es ist nicht, dass es eine Mitzwa gibt, um Bikurim in eine bestimmte Zeit zu geben, sondern es gibt eine bestimmte Zeit im Jahr, wann die Erstlingsfrüchte gerade reif geworden sind. Und das ist die Zeit, wann wir diese Mitzwa erfüllen. Nicht, weil diese Mitzwa mit der Zeit verbunden ist, sondern mit dem Vorhandensein der Erstlingsfrüchte. Eigentlich gibt es auch diese gleiche Auseinandersetzung in einem anderen Gebiet. Es gibt eine interessante Frage, die ein bisschen schwerer zu verstehen ist. Ob Frauen die Pflicht von der Tora haben, um Birkat Hamazon zu sprechen. Das ist ein bisschen extrem, aber es gibt solche, die das so sehen, das ist zeitgebunden, weil man innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Essen benchen muss. Während andere erwidern, nein, es ist das Essen, das es verursacht. Das ist nicht die Definition von Mitzvat Aseh Shazman Grama. Was hier die Sache verursacht, ist nicht die Zeit, sondern eine menschliche Tat, eine Handlung. Ja, genau wie das Bringen des Omer-Opfers. Ich glaube, dass bei Sfirat Omer viel mehr überzeugt sind, dass es nicht zeitgebunden sind, als bei Sfirat Omer, wo nur die wenigsten überzeugt sind. Das heißt, es muss nicht sein, dass wir immer die gleiche Antwort geben. Es gibt eine Gradation. Aber diese grundlegende Auseinandersetzung, die können wir hier sehen. Ist die Definition einer zeitgebundenen Pflicht, dass sie rein von der Zeit verursacht wird. Und wenn es nicht rein von der Zeit ist, sondern es folgt auf eine Aktion, dann ist es nicht eine Mitzvah Aseh Shazman Grama. Oder ist jeweils, wenn etwas in einer bestimmten Zeitspanne zu erfüllen ist, eine Mitzvah Aseh Shazman Grama. Ein Zweispalt. Um die Kontroverse nicht zu klein zu halten, möchte ich hier Magen Avraham zitieren. Magen Avraham ist generell der Meinung, dass alles, was zeitgebunden ist, auch wenn es indirekt zeitgebunden ist, dass das eine Mitzvah Aseh Shazman Grama ist und Frauen deshalb davon befreit sind. Beispiel, die auch von Magen Avraham gegeben wird, ist, einmal im Monat sprechen wir Kiddush Levana. Wir sprechen einen Segensspruch, eine Bracha, dass wir den Mond wieder wachsen sehen. Und weil der Mond ein Symbol für das Volk Israel ist, das zwar immer wieder mit Rückschlägen zu tun hat, aber wir wissen, dass Am Israel wieder aufsteigt. Das ist sehr, sehr symbolträchtig. Und Magen Avraham ist der Meinung, dass das eine Mitzvah Shazman Grama ist. Ich würde nicht sagen, Mitzvah Aseh ist nicht von der Torah, ja. Aber dennoch, diese Halacha von Kiddush Levana, die verpflichteten Männer, weil es Shazman Grama ist, so ist die Meinung des Magen Avrahams. Also Magen Avraham ist hier sehr konsequent und jeweils, man konnte ja gegen Magen Avraham sagen, nein, es ist nicht eine Mitzvah, es ist eine Mitzvah, wenn wir den Mond aufkommen, also wachsen sehen. Und es ist aber halt so, dass der Mond nur in der ersten Hälfte des Mondmonates wächst und nachher schrumpft sie wieder. Aber es ist nicht so, dass es jetzt eine Lacha ist, dass ich besonders zwischen diesem und jenem Tage im Monat Kiddush Levana sprechen muss, sondern es ist vom Mond abhängig. Also das sind zwei Möglichkeiten. Aber Magen Avraham sieht all diesen Dingen als Mitzvot Aseh Shazman Grama. Und dennoch gibt uns Magen Avraham eine zweite Kontroverse. Und er sagt, dass aber Frauen auf sich diese Mitzvah akzeptiert haben. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Was ist das Argument? Wir kennen das Argument zum Beispiel von Schofarblasen. Schofarblasen ist deutlich eine Mitzvah Aseh Shazman Grama und dennoch achten ganz, ganz, ganz viele Frauen darauf, um zu Rosh Hashanah das Schofarblasen so weit möglich vollständig zu hören und damit die Mitzvah zu erfüllen. Und ausgerechnet bei dieser Mitzvah setzen sich die Rishonim mit der Frage auseinander und das werden wir heute jetzt nicht in der, ganz genau anschauen. Ich verweise auf einen Artikel auf meiner Webseite diesbezüglich, nämlich ob eine Frau dann eine Bracha macht, wenn sie sowas hört oder nicht. Ashkenazim, Schlussfolgerung ist, Ashkenazim sagen, Frauen dürfen Brachot machen. Wenn sie Mitzvot machen, die sie nicht unbedingt verpflichtet sind zu erfüllen und trotzdem diese Mitzvot erfüllen, dann machen sie ganz sicher eine Bracha, Asher Kideshanu, Mitzvot Avetzivanu. Bei den Sfadim ist die Sache geteilt. Es gibt Sfadim, die da keine Bracha machen und so Sfadim, die ja eine Bracha machen. Wenn ich mich nicht irre, und ich bitte, ich bin selber trotz meiner halb sephardischen Abstammung ein Ashkenazi, also ich kann mal die Minhagim des Sfadim nicht so 100% genau wissen, aber wenn ich mich gut erinnere, tun georgische Juden hier wie Ashkenazim Paskenen und tun bucharische Juden wie viele Sfardim Paschne, nämlich für Georgen, würden die Frauen ja eine Bracha auf solchen Mitzvot machen und für Bucharen nicht. Zwischen den Sfardim, wie gesagt, ist es umstritten. Ich glaube, der Chida war entweder Chida oder Ben Ischai, ich muss das wieder in meinen Notizen anschauen, war der Meinung, dass Frauen ja so eine Bracha machen. Andere waren der Meinung, dass nicht. Rabbi Obadja Yosef setzte sich sehr ein dafür, dass Frauen keine solche Bracha machen sollen, wie es im Shulchan Aruch ist. Ja? Also es gibt Meinungen so und so. Aber das kommt ins Firat von Tkiat Shofar, wo man sagt, die Frauen haben diese Mitzwa auf sich akzeptiert und dann wird es quasi zu einer Pflicht. Nur uns ist nicht bekannt, dass in allen Ländern oder in der Hälfte der jüdischen Gegenden Frauen unbedingt für Rata Omer zählen. Also dieses Kiblu Alechem ist auch kontroversiell, weil das nicht nachgewiesen ist. Aber allerdings sagt damit Magen Abraham, was wiederum kontroversiell ist, dass wenn Frauen diese Mitzvah erfüllen, dass sie es wie jede Mitzvah Asesh, also man Grammar, nach Ashkenazim erfüllen, dass sie auch eine Bracha machen. Auch das ist umstritten. Es gibt nämlich Poskim, die der Meinung waren, dass Sfirat HaOmer eine Ausnahme bilden soll, weil, das haben wir letztes Mal beim Shiur zu Sfirat HaOmer gesehen, dass es eine Meinung gibt, dass die Mitzvah von Sfirat HaOmer nicht 49 separate Mitzvot sind, sondern eine lange Mitzvah, die am ersten Tag anfängt und am 49. endet. Und weil es ja sein kann, Menschen können durchaus vergessen, also wer keine Pflicht hat, möge sich doch bitte nicht in eine Situation setzen, wo es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man die Mitzvah nicht vollendet und die Brachot, die man gemacht hat, umsonst war. Diese Meinung wurde geäußert. Interessant, sie wird von bestimmten Quellen zitiert, die das nicht sagen. Ah. Das letzte kommt von Rabbi Asher Weiss, der sich die Quellen, die da zitiert werden, genauer angeschaut hat. Na schaut, die Quellen sagen nicht, dass Frauen nicht Sfirat HaOmer erzählen sollen, weil sie vielleicht vergessen werden, sondern eher, weil die Hebräischkenntnisse der Frauen damals nicht so gewaltig gut waren, sind deshalb nicht verstanden, wie sie gezählt haben und sie vielleicht auch andere Mühen hat, wenn sie nicht vorhatten, um 49 Tagen zu zählen. Das ist jetzt ganz praktisch. Wenn man nicht vorhatte oder hat, um alle 49 zu zählen, das heißt nicht, man befürchtet, man wird vergessen. Man hat gar nicht vor, dann soll man nicht zählen. Wo ist das relevant? Es gibt ja Frauen, die wohl wissen, ich möchte heuer Sfirat HaOmer zählen. Andere sagen, nee, Sfirat HaOmer nicht verpflichtet, mache ich nicht. Was soll man am Sederabend, am zweiten Sederabend tun, wenn die Männer, ja, in vielen Gemeinden, darf man zu früh, um in der Synagoge Omer zu zählen, man zählt dann Omer beim Seder. Sollen die Frauen auch zählen, ja oder mit Bracha, ja oder nicht? Und dann gibt es einen vernünftigen Vorschlag, dass wenn Frauen nicht vorhaben, bis zu Ende zu zählen, dass sie gar nicht zählen sollen. Aber, sagt Rav Asher Weiss, wenn die Frauen ja vorhaben zu zählen, und heutzutage sind Hebräischkenntnisse sicher nicht auf Männer beschränkt, Frauen sprechen genauso gut Hebräisch wie Männer, es gibt hier keine Unterschiede, naja, dann gibt es keinen Grund, dass Frauen nicht Omer zählen sollen und nach Ashkenazim keinen Grund, dass sie nicht die Bracha sprechen sollen. Ja, also was haben wir heute gesehen? Erstens eine interessante Kontroverse, die uns dazu führt, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, was eine Mitzvah Aseches beim Grammar ist. Wenn wir die folgende Schlussfolgerung erreicht haben, ist es schon gut, nämlich, dass es nicht immer eindeutig ist. Wir sollen nicht immer glauben, dass es so einfach ist zu antworten, was eine Mitzvah Aseches beim Grammar ist. Nicht nur, dass es nicht immer so eindeutig ist, es sind nicht immer alle Poskim einverstanden. Ja? Das heißt, es ist nicht nur, dass die Definition nicht so leicht sein muss, sondern dass es tatsächlich verschiedene Meinungen geben kann. Punkt 1. Punkt 2. Ja? Es gibt diesen Begriff von Kiblu Alaihu, Frauen, die dann entschieden haben, eine Mitzvah, die sie nicht tun müssen, trotzdem zu tun. Und das hat eine halachische Bedeutung. Ja? Das macht es nicht zu einer Torah-Pflicht, aber es macht es, sagen wir mal, zu einem schwerwiegenden Minhag-Pflicht. Der Minhag ist, dass Frauen das tun. Und damit erfüllen sie eine Mitzvah der Torah. Wenn sie aschkenasisch sind oder jene sephardische Poskim befolgen, die gleich denken, dann machen sie sogar eine Bracha. Und drittens ist interessant, bei Sfirat HaOmer, es gibt keine Befürchtung, also nicht mehr eine Befürchtung bei Frauen als bei Männern, dass man vergessen könnte. Nur es gibt aber die Frage, hat man vor, die gesamte Sfirat HaOmer zu sprechen, zu nennen, ja oder nicht? Männer haben die Wahl nicht. Sie müssen. Weil Frauen die Wahl haben, kann man die Frage stellen, was hast du vor? Und auch interessant ist, manchmal sind die Einwände von Poskim nicht ewige Einwände, sondern sie sind manchmal ausdrücklich gesellschaftlich gebunden, wie in diesem Fall, wo man zählen soll. Das heißt, man muss verstehen, was das heißt. Hayom Yom Rishon, Hayom Yom Sheni, Shnei Yamim, Shlosha Yamim, Yom Echad Laomer, Shnei Yamim, Shlosha Yamim, Arba Yamim und so weiter. Dann muss man ja eine Ahnung haben, was man dort sagt. Ein bisschen eine Ahnung haben. Wer überhaupt keine Ahnung hat, dann müsste man sich die Frage stellen, ob es nicht besser ist, eine Übersetzung zu zählen. Und deshalb der Einwand, dass wenn Frauen überhaupt kein Hebräisch verstehen und ohnehin keine Pflicht haben, warum sollen sie jetzt zählen und weiterhin nicht verstehen, was sie tun? Aber das ist dann sehr gesellschaftlich gebunden. Heute haben wir reichlich Übersetzungen vorhanden und sprechen viele Frauen genauso gut Hebräisch wie Männer. Und deshalb sehen wir hier, wie manchmal ein Psak, das ist nicht häufig der Fall, aber manchmal kann ein Psak ausdrücklich gesellschaftlich gebunden sein. Und dann die Schlussfolgerung von Rav Asher Weiss, dass deshalb Frauen heutzutage ruhig diese Mitzvah erfüllen dürfen können, dass es lobwürdig ist, um Sfirat HaOmer zu zählen. Allerdings, wie bei anderen Mitzvot HaSeher, also mein Grandma, heißt es nicht, dass eine Frau es muss, es bleibt eine Dispensation, eine halachische Dispensation, aber man hat die Möglichkeit, eine Mitzvah zu erfüllen. Also wer vorhat, kann, ja, warum nicht? Das ist eine sehr bedeutende Sache. Und einen Punkt hatte ich noch vergessen. Wir sind zurück zu diesem Punkt gekehrt, den wir letztes Mal besprochen hatten. Die große Frage, ob Sfirat HaOmer heutzutage eine Torahpflicht ist oder eine rabbinische Pflicht, und sehen diesmal, wie das nicht nur Auswirkungen hat auf der Frage, die wir letztes Mal gestellt haben, ab wann wir Omer zählen dürfen, ab welcher Uhrzeit täglich, sondern auch eine Frage, ob es eine Mitzvah d'Aseh Zman Grama sein kann oder nicht, sein muss oder nicht. Ja, also es ist sehr interessant, was wir hier sehen, ist, wie manchmal verschiedene Themen, die eigentlich auf dem ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, trotzdem miteinander vernetzt sind. Was soll das eine mit dem anderen zu tun haben, wenn wir nicht den heutigen Shiur hätten? Und wir stellen die Frage, ja, Mitzvah d'Aseh Zman Grama nicht, ist es von der Tora oder nicht, oder was hat es damit zu tun? Und die Antwort ist möglicherweise ganz viel. Weil die Frage ist, was ist die Definition von einem Mitzvah d'Aseh Zman Grama? Und dann kann diese Definition ja oder nicht zutreffen, je nachdem, ob man der Meinung ist, dass es mit dem Korban verbunden ist oder nicht. Und das hat wiederum eine Auswirkung, ob es heutzutage mit Rabbanan oder mit der Tora ist. Ich hoffe, mit diesem Shiur deshalb mehr als die praktischen Aspekte, die auch sehr sicher interessant sind, einige Beispiele geliefert zu haben, wie es manchmal in Torah Shebaal Peh sehr interessante und tiefgehende und nicht immer auf den ersten Blick ersichtliche Quervernetzungen gibt. Ja, die Komplexität und die Schönheit von Torah Shebaal Peh. Ich danke für die Aufmerksamkeit.